Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 26. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, wunderbares Indonesien und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident wird die Brücke von Weyar Arafura in Südostmolukken einweihen. Panama ist ein Tor für den Indonesian Export nach Südamerika. Indonesien wird bei der Ozeankonferenz OOC konkrete Verpflichtungen mitteilen. Die UNESCO erkennt Indonesien als eine Supermacht im Kulturbereich an. Infrastruktur spielt eine Rolle bei gerechtem Aufbau. Die Oberschüler aus Aceh vertreten Indonesien bei dem Welt Tsunami Gipfel. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird planmäßig die Brücke von Weyar Arafura am Samstag, den 27. Oktober 2018, einweihen. Die Brücke wird vom Ministerium für öffentliche Arbeiten und Wohnungsbau PUPR gebaut, um die Yamdena Insel und die Larat Insel im Bezirk Südost Molukken zu verbinden. Der Leiter des öffentlichen Arbeitsamtes Molukkens, Ismail Usemahu, sagte in Ambon am Mittwoch, dass die Brücke von Weyar Arafura mit einer Länge von 323 Metern seit Dezember 2016 gebaut werde. Das PUPR-Ministerium hat diese Brücke am Grenzgebiet und auf der weit entferntesten liegenden Insel Indonesiens gebaut, da die Brücke geografisch in der Nähe von Australien liegt. Ismail Usemahu erklärte, dass der Bau der Brücke von Weyar Arafura dazu diene, das Wirtschaftswachstum der Gesellschaft in diesem Grenzgebiet zu steigern und die Konnektivität der Grenzgebiete zu erleichtern. Mehr als 60% der indonesischen Exportprodukte in die südamerikanischen Länder werden über Panama verschifft. Dies teilte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi am Donnerstag, den 25. Oktober 2018 in Jakarta bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Vizepräsidentin und auch Außenministerin von Panama, Isabel Sinmailo Mit. Ministerin Marsudi zufolge haben Indonesien und Panama die Verpflichtung, di bilaterale cusaman arbeit for alam im wirtschaftsbereich zu fördern.
More than 60% of Indonesia export commodity to South America.
Mer al 60% des Indonesian export goods nach Südamerika gehen durch Panama und werden in andere Länder Südamerikas re-exportiert. Aus diesem Grund haben wir in dem bilateralen Treffen, das wir gerade Anstrengungen unternommen haben, um die Grundlage unserer bilateralen Beziehungen, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, zu stärken. Unser Hauptaugenmerk, der Handel zwischen unseren beiden Ländern, erreicht im vergangenen Jahr fast 130 Millionen US-Dollar. Außenministerin Retno Marsudi erklärte, in dem ersten Semester des Jahres 2018 sei der Handelswert beider Länder 31,2% gestiegen. Es zeige breitere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Panama, sagte Ministerin Marsudi weiter. Vizepräsidentin Panamas Isabella Senmelo ist der gleichen Meinung. Sie sagte, Panama öffne die Chancen für Indonesien, um die Märkte in Lateinamerika, Nordamerika und in der Karibik zu erreichen. Der Besuch von der Vizepräsidentin Isabel Senmelo in diesem Jahr ist der erste Besuch von einem Vizepräsidenten Panamas seit der Eröffnung der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Panama im Jahr 1979. Indonesien wird den Gastgeber der Unser Ocean Conference OOC werden, die am 29. und 30. Oktober 2018 in Nusa Dua auf Bali stattfinden wird. Der Direktor für die Entwicklung, die Wirtschaft und die Umwelt in dem Generaldirektorat für multilaterale Zusammenarbeit des Indonesischen Außenministeriums, Muhsin Shihab, erklärte am Donnerstag, den 25. Oktober 2018 in Jakarta vor der Presse, dass die Verpflichtung der indonesischen Regierung umgesetzt werden könne und dem nationalen Zustand entsprechen müsse. So, wenn man eine Bewertung oder Besichtigung mache, kann man sie verantworten, sagte Muhsin Shihab weiter.
Indonesia memilih komitmen-komitmen yang memang implementable. Jadi kita tidak ingin memberikan janji-janji yang kita tidak mungkin melakukan.
Indonesian Welt die Verpflichtung, die praktisch anwendbar sind. Wir machen keine Versprechungen, die wir nicht verwirklicht werden können oder die unserem nationalen Zustand nicht entsprechen. Wir geben der internationalen Gemeinschaft nur konkrete Verpflichtungen, die bewertet werden können. Und deshalb gelten wir als glaubwürdig genug, um die Überprüfung des Mechanismus voranzutreiben. Denn was wir begehen, was wir tun und was wir sehen können, so dass viele Länder, wenn Indonesien eine Überprüfung des Mechanismus vorlegt, ziemlich daran interessiert sind. Muhsin Shihab erklärte weiter, 70 Länder werden der Ozeankonferenz OOC beiwohnen. Dabei werden diese Länder ihre Verpflichtung mitteilen, um bis zum Jahr 2025 70% Plastikmüll am Meer zu reduzieren. Indonesien hat 160 von 600 Verpflichtungen, die mit der Seegesundheit zu tun haben, realisiert. Die fünfte Unser Ozeankonferenz in Bali ist sehr wichtig. 7 Staatsoberhäupter, 30 Minister, einige hochrangige Staatsbeamte, die Vertreter von 38 internationalen Organisationen und die Vertreter von 290 Nichtregierungsorganisationen werden der OOC-Konferenz beiwohnen. Der indonesische Minister für Bildung und Kultur, Muhajir Effendi, hat ausgerichtet, dass die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, die indonesische Größe im Kulturbereich anerkenne. Indonesien ist sogar ein Supermachtland im Kulturbereich. der Grund dafür sei, dass das indonesische Ministerium für Bildung und Kultur die indonesische Kultur der UNESCO weiter vorschlage, damit die Welt die Kultur Indonesiens in der Kategorie der Welterbe anerkennt. Die Warteschlange für den Vorschlag Indonesiens hat die Warteschlange anderer Länder dominiert. Der Minister Muhajir Effendi sagte bei einer Diskussion in Jakarta am Mittwoch dazu, die Anerkennung der indonesischen Kultur von der UNESCO sei sehr wichtig, damit diese Kultur von anderen Ländern nicht in Anspruch erhoben wird. In diesem Jahr hat das Ministerium 30 Kulturarten vorgeschlagen, um von der UNESCO anerkannt zu werden. Aber UNESCO hat beschlossen, dass jedes Jahr nur eine Kultur anerkannt werde. Muhajir Effendi ist optimistisch, dass das Gamelan als die Ursprungskultur Indonesiens in diesem Jahr von der UNESCO leicht anerkannt werden könne. Da das Gamelan weltweit bekannt ist und es einige Gamelan-Gemeinschaften im Ausland gibt. Der indonesische Minister für öffentliche Arbeiten und Volkswohnsiedlung PUPR, Basuki Hadimulyono, sagte, dass die indonesische Regierung sich auf den Infrastrukturaufbau fokussiere, um nicht nur das Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, sondern auch Aufbauergebnisse gerecht zu verteilen. Dies sagte Basuki Hadimulyono als Sprecher beim Festival der Ost-Indonesian Region in Makassar, Sulawesi am Mittwoch. Er sagte dazu weiter, in der Ost-Indonesian Region habe das PUPR-Ministerium einige Dämme und Regenwasserbecken gebaut, um die Wasserkrise in einigen Provinzen wie Nord Kalimantan, Ost und West Nusa Tenggara zu bewältigen. Er fuhr fort, dass sein Ministerium sich auch auf den Aufbau des Grenzgebiets in den letzten 4 Jahren konzentriert habe. Außer der Konnektivität am Grenzgebiet hat das PUPR-Ministerium den Bau von 7 Grenzposten, nämlich Aruk, Entikong und Badau in Kalimantan, Wini, Mota Ain und Mota Masin in Ost Nusa Tenggara und Skau in Papua errichtet. 10 Oberschüler aus der Provinz Aceh werden Indonesien vertreten, um vom 27. Oktober bis 2. November 2018 in Japan an dem Gipfel über das Tsunami-Bewusstsein teilzunehmen. Dies teilte der Schulleiter der staatlichen Oberschule 2 von Banda Aceh, Muhtar, am Donnerstag, den 25. Oktober 2018 in Banda Aceh nach der öffentlichen Diskussion zum Thema "Die Katastrophe ist nicht nur ein Naturphänomen" der Pressemit. Muhtar war der Redner bei der Diskussion, an der die Tsunami Überlebenden und der lokale Geologe Faisal Ardiansyah teilnahm. Muhtar bedankte sich bei der japanischen Regierung für die Einladung, mit der ihre Schüler an dem Oberschülergipfel über den Tsunami-Bewusstseinstag 2018 in der Stadt Wakayama teilnehmen werden. 40 Länder entsenden ihre Gesandten zu diesem Gipfel. Muhtar zufolge sei dieses Programm sehr wichtig, vor allem für die junge Generation, die der Gemeinschaft die Informationen über die Tsunami mitteilen werde. Die Gemeinschaft werde damit die Tsunami-Gefahr verstehen. Außerdem kann man die Todesopfer wegen der Tsunami-Flutwelle minimalisieren. Der Schulleiter der staatlichen Oberschule 2 und ein Lehrer werden ihre Schüler zu diesem Gipfel begleiten. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.430,27 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 10.249,73 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.187 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Demokratietest in Äthiopien, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Demokratie in Äthiopien tritt in eine neue Phase ein. Nachdem der Premierminister von Äthiopien, Abiy Ahmed, der am Anfang dieses Jahres gewählt wurde, eine Kabinettsumbildung in der letzten Woche durchgeführt hat, beantragte am Mittwoch, den 24. Oktober 2018, der Präsident Mulati Tesome, der den Präsidenten seit 2013 innehatte, ein Rücktrittsschreiben. Während seines Amtes als Präsident hat Tesome sehr häufig daran erinnert, damit die Regierung demokratischer und inklusiver ablaufen sollte. Trotzdem sehen sie, dass die Unruhe in diesem Land weiter passieren werde. Der Premierminister Abiy Ahmed, 41 Jahre alt, hat eine radikale Politik. Unter anderem wird die Hälfte der Sitze des Ministeriums mit Frauen besetzt. Er hat sogar eine Frau zum Verteidigungsminister ernannt, indem diese Position in vielen Ländern von Männern gehalten wird. Eine andere Maßnahme ist die Befreiung der politischen Gefangenen, Journalisten und Blogger, die von der vorherigen Regierung festgenommen wurden. Die lokalen Medienberichte haben aber keinen Grund für den Rücktritt von Präsident Tesome ausgerichtet. Aber nach vorhandenen Informationen hat es mit dem Konsens von vier mächtigen Koalitionsparteien, Ethiopian People Revolution Democratic Front, zu tun. Diese Koalition hat Abiy Ahmed zum ersten Premierminister von der ethnischen Gruppe Oromo gewählt. Des Weiteren der Präsident Tesome selbst das Mitglied einer der Oromo-Partei. Abiy Ahmed hat die Stadtregierung von Haile Mariam Desalegn, der wegen der Forderung der von der Oromo-ethnischen Gruppe geführten Demonstrationen sich zurückzog, fortgesetzt. Seine Regierung wird bald mit Reformmaßnahmen fortgesetzt, einschließlich mit der Öffnung von Investitionen und Frieden mit dem Nachbarland Eritrea. Die Änderungen in der Staatsregierung zu einem besseren Zustand ist eine Erwartung aller Seiten, vor allem Partnersländer von Äthiopien, einschließlich Indonesien. Indonesien hat kürzlich einen Direktflug nach Äthiopien eröffnet. Indonesien hofft, in Äthiopien investieren zu können. Es ist aber nicht möglich, wenn das Land noch in Aufruhr sei, obwohl sie die Regierung verändert hat. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 26. Oktober statt. Wir beginnen mit dem Anschluss Kaschmirs und Jammus an Indien. Großbritannien entließ 1947 Indien und Pakistan in die Unabhängigkeit, wodurch ca. 8,4 Millionen Menschen flüchteten oder zwischen den beiden Staaten umgesiedelt wurden. Dabei starben über 1 Million Menschen bei Pogromen oder auf der Flucht. Pakistanische Freisiedler sickerten in Kaschmir ein, um den Anschluss des mehrheitlich muslimischen Landes an Pakistan zu befördern. Der hinduistische Maharaja Hari Singh erklärte daraufhin am 26. Oktober 1947 Den Anschluss Jammu und Kashmir an Indien, der am Folgetag durch den Generalgouverneur von Indien, Louis Mountbatten, anerkannt wurde. Willkommen zum Attentat des südkoreanischen Präsidenten Park Chung-hee. Park Chung-hee kam an die Macht nach einem Militärputsch im Jahre 1961. Park ließ sich 1963 erstmals zum Präsidenten. Er regierte mit seiner Hand und führte das Land auf einen entbehrungsreichen, aber letztlich erfolgreichen Weg der Modernisierung und Industrialisierung, was als Entwicklungsdiktatur charakterisiert wird. Am 26. Oktober 1979 wurde Park von seinem eigenen Geheimdienstchef Kim Jae-kyu bei einem gescheiterten Putsch ermordet. Alle Verschworer wurden 1980 hingerichtet. Nach kurzer Regierungszeit Jae-kyu hat einem erneuten Militärputsch wurde Armeechef Chun Do-kwan Präsident. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 26. Oktober 2010, Ausbruch des Vulkans Merapi auf Java. Merapi liegt in der Nähe der Stadt Yogyakarta. Er ist einer der aktivsten Vulkane in Indonesien und gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. In großer Höhe auf dem Gunung Merapi lebte bis zum Ausbruch des Vulkans im Jahre 2010 der spirituelle Wächter des Vulkans Mbah Marijan. Mbah Marijan kam beim Ausbruch des Vulkans am 26. Oktober 2010 zusammen mit 15 anderen Anwesenden ums Leben. Er erhielt von der indonesischen Regierung die kulturelle Auszeichnung im Jahre 2011. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Koch, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen die Stickerei Kawalu in der Digital-Ära vorstellen. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören.
Di Tasik itu saya udah pakai itu udah hampir 5 tahun ini rapi. Ada mukena, ada gamis, tapi rapi. Apalagi kalau untuk tangan, bordir tangannya yang bagus. Nah,
tapi di stikerai von Tasik tragei invas mir als penefiaren. Es gibt gebets kleidung mukena, das sogenannte koko, hem, undi, gamis, muslimische kleidung. Es ist für die Familie und für uns selbst, da es eine ordentliche Kleidung ist. Für meine Sammlung kaufe ich Handstickerei, obwohl sie teuer ist.
Nah, sekarang kita lihat sudah di era komputer ini sudah mulai orang bergeser. Tidak mau karena itu sudah betul-betul manufacturing.
In der heutigen Computer-Ära, mit alles digital hergestellt, es ist wirklich manufacturing. Aber diese Kleidung ist noch echte Handarbeit, vom alle Wäden mit Computer hergestellt. vom Design bis zur Verarbeitung. Heutzutage bewegt kaum die Hände und Füße. Man beobachtet nur, es gab früher die Kunst. Zur Zeit bewegen sich die Hände, um nur das gebrochene Garn zu wechseln.
Das ist die Lage an der Straße Air Tanjung Lang im kleinen Bezirk Kawalu, dem Bezirk Tasikmalaya, wo man das Geschäft von Frau Haryati findet. Frau Haryati ist die Ausbilderin der Stickerei. Sie ist eine der erfolgreichen Stickereiunternehmer in Kawalu, die sogenannte Auszeichnung Upakarti von der Regierung erhielt. Wie war die Geschichte der Stickerei in Kawalu bis sie zur Industrialisierung? Folgendes erklärt dazu Muhammad Firmansyah, des Leiters des Amtes für Genossenschaft Klein- und Mittelständische Unternehmen, Industrie und Handel der Stadt Tasikmalaya.
Sebenarnya untuk bordir Tasikmalaya ini sudah dikenal mancanegara. Ini dimulai tahun 1908.
Eigentlich ist die Stickerei von Tasikmalaya im Ausland schon seit 1908 bekannt. Die erste Maschine nannte man in jener Zeit die Kejek, die noch traditionell war und von einem in jener Zeit bekannten Handwerker entwickelt wurde. Dies entstand in Tanjung, einem kleinen Bezirk in Kawalu, in der Stadt Tasikmalaya. Die Vorkämpferin war Hajah Umayyah binti Hajah Musa. Sie begann mit der Verwaltung der Stickerei im Jahre 1920. Denn sie arbeitete in einer amerikanischen Firma mit der Singermaschine. Nachdem sie die Stickerei in dieser Firma eingebracht hatte, verließ sie diese Firma und kehrte nach Tanjung, Kawalu, zurück. Sie eröffnete ein kleines Geschäft und lebte aus den Nachfragen an Stickerei aus Tasikmalaya und auch aus den Gegenden außerhalb Tasikmalayas.
Hajah Umayyah beschäftigte sich nicht nur mit dem Geschäft, sondern auch mit der Ausbildung zur Stickerei in ihrer Familie, mit Nachbarn und Verwandten. Daher entwickelte sich ihr Geschäft rasch. Die Popularität der Stickerei von Tasikmalaya befordert die dortige Bevölkerung, sich mit dem Stickereigeschäft zu beschäftigen. Durch ihren Fleiß entstanden die Millionäre von Tasikmalaya, wie unter anderem Frau Hajah Haryati, von der eines ihrer Kinder mit dem Namen Dadang berichtet. Er beschreibt die Bemühungen von Frau Haryati in der Entwicklung ihres Stickerei-Geschäftes.
Jalanan usaha ini, Bapak dan Ibu ini merintis tahun 68.
Herr und Frau Haryati begannen im Jahre 1968 mit dem Stickerei-Geschäft. Dies begann auch mit dem Lehrprogramm von 1925 bis 1968. So können wir sehen, wie die wirtschaftliche Aktivität der Bevölkerung vom kleinen Bezirk Kawalu anfing. Die Bevölkerung besteht hier grundsätzlich aus Landwirten. Es war ein Glück, dass der Vater und die Mutter neben dem Landwirten auch Händler der landwirtschaftlichen Erzeugnisse waren. Um den Wohlstand aber zu verbessern, lernten Vater und Mutter, vor allem die Mutter, die Stickerei-Kunst. Mutter bildete dann die Bevölkerung in der Herstellung der Stickerei aus. Anfangs kannte man nur die sogenannte Bluse Kebaya Encim. Wenn man Stickerei in China lernt, stellt man Kebaya Encim her. Das ist schneller.
Manual itu pakai setrum, pakai listrik.
Oh, gitu. half manual when half manual forward in that man Einstrom. The juki is this kerai machine midir mark juki. When man for her in dry monaten nur ein Stück herstellen konnte and stand zur Zeit mit ihr in zwei Wochen ein Stück. Das ist aber auch vom Design und der Zahl des Garnes abhängig. Je mehr Farben man verwendet, desto mehr Garn braucht man. Es kostet natürlich mehr. Wie ist die Meinung der Käufer über die Handstickerei? Folgendes ist die Aussage von Frau Diah Fatma Zuraida, der Stickerei-Liebhaberin von Bandung, West Java.
Kalau tangan memang pertama pasti lebih mahal, pasti lebih mahal dan memang lebih bagus. Dari itu juga apa?
Die Handstickerei ist natürlich teurer und besser. Das tut uns das Ganze sind auch besser.
Die Stickerei Kunst wurde schon vor 330 Jahren entdeckt. Tasikmalaya ist einer der Stickereiindustriezentren, die die herausragenden Produkte. Wie ist die derzeitige Entwicklung der Stickereiindustrie in Kawalu? Folgendes ist die Aussage Muhammad Firmansyah, des Leiters des Amtes für Genossenschaft Klein- und Mittelständische Unternehmen, Industrie und Handel der Stadt Tasikmalaya.
Industri bordir dan Tasikmalaya ini berkembang cukup pesat dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, khususnya untuk kaum perempuan dan peran daripada pemerintah, ya ini pada saat ini adalah para pengusaha bordir itu mendapatkan lokasi di Pasar Tanah Abang kan sekarang ini. Setiap minggu dua kali kita ngirim, setiap hari Senin dan Kamis kita ngirim bordir ke Tanah Abang dengan beberapa puluh kendaraan box ya. Nah, dimana dengan adanya kita sentra pemasaran di Pasar Tanah Abang yang saat ini sudah berjalan dengan baik menjadi suatu pusat penjualan bordir khas Tasikmalaya. Dan setelah itu pula pemasarannya juga ke Pasar Baru Bandung, Pasar
Di Stickerei Industri von Tasikmalaya entwickelt sich ras und kann viele Arbeitskräfte vor allem die Frauen aufnehmen. Wegen des Einsatzes der Regierung können die Stickerei Unternehmer die Handelsgelände im Handelszentrum Tanah Abang in Jakarta nutzen. Alle zwei Wochen, am Montag und Donnerstag, schicken wir Stickerei nach Tanah Abang mit Dutzenden von Autos. Der Stickereihandel in Tanah Abang läuft gut. Es ist das Handelszentrum der Stickerei Ostasik Malaya. Wir exportieren die muslimische Stickereiprodukte aus Tasikmalaya in den Nahen Osten. Wir exportieren Stickereikleidung unter anderem auch nach London, Großbritannien. Das Stickereigeschäft ist groß und wir verwenden zurzeit Computermaschinen. Wir können 14.000 Arbeitskräfte beschäftigen. Das Investitionspotenzial beträgt etwa 241 Milliarden Rupiah und der Produktionswert erreicht etwa 153 Trillionen Rupiah. Es ist ein größer Investitionswert. Gott sei Dank, dass die Stickereiindustrie die Wirtschaft der Bevölkerung ankurbeln kann.
Die Stickereiindustrie aus Tasikmalaya kann die Wirtschaft der Bevölkerung entwickeln und den Lebensstandard der Bevölkerung verbessern. Daher arbeiten die Regierung und die Stickereiindustrien von Tasikmalaya zusammen, um die Stickereiprodukte, die international gekauft werden, weiter zu entwickeln. Sie kooperieren beispielsweise mit dem singapurischen Handelsministerium und mit der deutschen Regierung in der Fortbildung der Designer.
Ya, kita mempunyai suatu harapan kepada masyarakat Tasikmalaya sendiri maupun kepada masyarakat yang senang dengan produk-produk Tasik. Kita berharap untuk masyarakat Tasik lebih kita meningkatkan kapasitas kemampuan dalam bidang kreasi ini, dalam bidang ekonomi kreatif ini, karena itulah mungkin harapan kami bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui produk-produk unggulan. Dan dengan kesejahteraan masyarakat ini, insya Allah masyarakat Tasikmalaya akan menjadi lebih bagus kemampuan ekonominya dan lebih bergairah, sehingga juga akan bisa memajukan potensi pembangunan di Tasikmalaya.
Wir haben eine Hoffnung auf die Bevölkerung von Tasikmalaya selbst und die Gesellschaften, die deren Produkte mögen. Wir hoffen, dass die Bevölkerung von Tasikmalaya die Kapazität in der Herstellung der Stickerei in der kreativen Wirtschaft entwickeln kann. Es ist unsere Hoffnung, die Wohlfahrt der Bevölkerung durch herausragende Produkte zu verbessern. Dadurch kann die wirtschaftliche Fortentwicklung in Tasikmalaya sich verbessern. Dadurch kann die Entwicklung in Tasikmalaya realisiert werden.
Das war das Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen, präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Provinz Aceh präsentieren. So bleiben Sie bei uns der Stimulations RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Bungung Selanga oder Die Kenanga-Blume, das von Rara Tarmizi gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Selanga, selanga, kemang jagung.
Tiba Mesukro Indah, siaban gerada daslit midem titel Bungong Selanga von Rara Tarmizi Gehort. This is ein regionales Lied von Aceh, das von Popmusik begleitet wird. Bungong Selanga bedeutet in Aceh Nischer Sprache Kenanga Blume. Die Texte in diesem Song sind speziell diesen Heidir Kenanga Blume oder des Bungong Selanga. Obwohl es weit weg ist, lässt der Duft der Kenanga Blume jemanden im Hinterkopf und möchte bald wieder nach Nangro Aceh zurückkehren. Diese Blume ist eine der Blumen der Aceh-Nation. Der Duft hat aber auch eine eigene Philosophie. Selanga wird oft als Symbol für die Weichheit von Aceh-Nische Frauen verwendet. Das ist ein Einblick in Bungong Selangas Lied und die Bedeutung dieser Blume für die Menschen in Aceh. Wir präsentieren nun ein folgendes Lied aus Aceh mit dem Titel Anak Yatim oder Waisenkind, das von Rafli gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Kisah sabuh riwayat, kisah baru dan baru tadi Aceh Raya. Lam karu Aceh, Aceh timungon barat non barat, kisah boh
sabar ngon tabah duduk
doakan iba Allah ube musibah musibah be netu deka Aceh beaman beaman be lero dara dara seramo Mekah Mekah bukong agama seramo
Das war das Lied mit dem Titel Anak Yatim, das in Acehnischer Sprache Weißen Kinder bedeutet. Dieses Lied wurde allgemein bekannt, als der Tsunami Aceh im Jahr 2004 verwüstete. Das Lied der Weißen Kinder, das wie dieses Stöhnen aussieht, kann die Emotionen einiger Indonesier mitbringen. Obwohl der Text die Geschichte des Tsunamis, der Aceh traf, nicht erzählte, sind dieser Song den damaligen Zustand von Aceh darzustellen, bei dem viele Menschen Familienmitglieder verlieren. Einschließlich den Verlust ihrer Väter. Dieses Lied wurde nach der Katastrophe, die viele Opfer forderte, wiederholt von privaten Fernsehsendern in Indonesien gespielt. Liebe Musikfreunde, Raflis Karriere in der Unterhaltungswelt war nicht einfach. Früher stand er der Weigerung eines Produzenten gegenüber. Die Verwendung von Indonesisch und Acehnese in einem Song ist einer der Gründe, warum Rafli vom Produzenten abgelehnt wurde. Rafli sang von einem Café zum anderen und veröffentlichte schließlich ein Debütalbum mit dem Titel Hassan dan Hussein oder Hassan und Hussein. 70.000 Exemplare und hunderttausende VCDs wurden verkauft. Die nachfolgenden Alben bombten ebenfalls und wurden vom Publikum gewartet. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie nun zwei weitere Volkslieder aus Aceh mit dem Titel Bungung Cempa, gesungen von Rara Tarmizi, und Jambu Nyo, gesungen von Lisa Olivia. Das Lied Bungung Cempa ist ein populares Lied aus der Gegend Aceh. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
Hassan ngon Hussein, cuco di Nabi, anak Bak Siti, Fatimah Zuhra, syahid di Hussein, dema dalam perang, syahid di Hassan, inong bituba. Hassan ngon Hussein, cuco di Nabi, anak Bak Siti, Fatimah Zuhra, syahid di Hussein, dema dalam perang, syahid di Hassan, inong di tuba. Laila majnun nyang tu bahasan kenong rayuan di pebaraja katempo nako hai puteli cen ulun mekawin dudongon gata katempo nako hai puteli cen ulun mekawin dudongon gata di pohlako dudohan di tem cuk Laila cuken bengeh ke raja inong bruk pie lahingon baten raja pi zalim pengaruh jiba Hassan ngon Hussein, cuco di Nabi, anak Bak Siti, Fatimah Zuhra, syahid di Hussein, dema dalam perang, syahid di Hassan, inong bituba. Hassan ngon Hussein, jadi nabi ane bak siti Fatimah Zuhra syahid di Husain kema dalam perang syahid di Hasan inong di Tuban Laila Majnun yang Tubahasan kenong rayuan di pebak raja katempo nako hai putih licin ulun kawin dudongan gata katempo nako hai putih licin ulun kawin dudongan gata iya di pohlako dudohan di tem cuk Laila cukin bengeh ke raja inong rupi lahingon batin raja pizalim pengaruh jiba
Aus Jakarta, der RRI Außendienst, der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst, der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz. Über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Bangun jeng Di Sendung Der Stimme Indonesiens können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Assalamu alaikum. Hai anu nangro. Salam bak kamu. Suot berada.
Waalaikumsalam Allah.
Hana hai kamu.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.